Herr Jesus, ja, wir loben dich. Ja, wie wir an der Überschrift sehen, es geht immer noch um die Gemeinde und es geht immer noch um den Leib und es geht immer noch um das Hauptsein des Herrn. Wir haben letztes Mal ein paar sehr wichtige, grundlegende Dinge gehört und ich möchte auch nochmal mit zwei ganz grundlegenden Dingen anfangen. Es gibt so gewisse Dinge, die kann man irgendwie, glaube ich, gar nicht genug betonen. Als ich ganz am Anfang im Jahr so angefangen habe, die Bibel zu lesen, Menschen mir ein bisschen geholfen haben, die Bibel zu verstehen, dann hat man mir auch gezeigt, dass die Bibel so einen, es gibt so einen, man sagt, einen roten Faden durch die Bibel. Und dieser rote Faden beschreibt zwei Dinge. Es geht immer in der Bibel um zwei Dinge. Es geht um Gott. Und es geht um seinen Widersacher, den Satan. Und dieser eine Faden, der mit Gott zu tun hat, der ist es, ein Weg des Lebens. Bei Gott geht es immer um Leben. Gott ist der Ursprung des Lebens. Und Gottes Leben, mit Gottes Leben beginnt alles und Gottes Leben hat ein Ziel. Gell? Dieser Weg des Lebens endet wo? Im neuen Jerusalem. Er endet in der Ewigkeit. Am Schluss hat Gott alles eingenommen. Dieses Leben und dieser Weg haben auch mit dem Reich zu tun. Weil das neue Jerusalem bringt auch Gottes Reich ins Universum. Es regiert nicht nur Gott an einer kleinen Ecke, vielleicht im Himmel. Er regiert im ganzen Universum. Und es gibt noch diesen anderen Weg, der Weg des Todes, er hat auch ein Ergebnis. Wo landet der?
Ich würde sagen, fern von Gott.
Ja, okay, fern von Gott, aber wo genau? Was sagt die Bibel? Wo ist die Endstation?
Im Feuersitz.
Das heißt, dieser Faden weist dahin, am Ende, alle, die auf diesem Weg gehen, sie werden dort landen. Es gibt den Weg des Lebens, er endet im neuen Jerusalem, und es gibt den Weg des Todes. Er endet im Feuersee. Und wir sind jetzt mittendrin. Wir haben jetzt die Möglichkeit und wir sind auch schon auf dem Weg des Lebens. Und es geht darum, dass wir diesen Weg weitergehen. Und jeder Weg hat eben auch mit einem Haupt zu tun. Wer ist denn das Haupt auf dem Weg des Lebens? Das ist einfach, gell? Das kannst du gerade Ellen sagen. Was heißt Ellen? Das weißt du hundertprozentig. Wer ist das Haupt auf dem Weg zum Leben? Ich habe nur gesagt, das kann sie sagen, weil sie die Jüngste ist. Wenn du jünger gewesen wärst, Natalie, hätte ich dich genommen. Der Herr, genau. Gott ist, der ist das Haupt auf diesem Weg. Er regiert. Gell? Dieser Weg hat auch mit Herrschaft zu tun. Und wer ist das Haupt auf dem anderen Weg?
Der Teufel,
genau. Beide Häupter haben mit Herrschaft zu tun. Und wir reden, haben letztes Mal angefangen, wir haben schon angefangen, dass Gott der Gemeinde ein Haupt gegeben hat. Und dieses Haupt hat mit Herrschaft zu tun. Und über das möchte ich heute Morgen sprechen. Das Problem, ich habe jetzt hier Kolosser erwählt als Verse, Kolosser 1, Vers 13, damit will ich anfangen. Es beginnt oft damit, dass wir, wenn wir gläubig werden, machen wir Erfahrungen. Ja, da heißt es ja hier, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dieser Vers zeigt schon, wir wurden versetzt von einem Reich in das andere Reich. Das ist Gottes Sicht. Gott sieht, er hat uns versetzt. Wir waren ursprünglich im Reich der Finsternis und sind jetzt im Reich des Sohnes seiner Liebe. Als ich gläubig wurde, hatte ich diese Sicht nicht. Meine Sicht war, juhu, ich bin gerettet. Das war meine Sicht, ich bin gerettet. Und ich habe gesehen, ich bin gerettet und meine Reaktion war, ich möchte es gerne Gott zurückbezahlen. weiß nicht, ob der eine oder andere das auch erlebt hat. Vielleicht du weniger, du bist so aufgewachsen. Aber der ich jetzt quasi aus der Welt herausgerettet war, du kannst vielleicht auch nachvollziehen. Man hat so den Wunsch, man will Gott irgendwie, ja, man will es irgendwie ihm vergelten, das richtige Wort, vergelten. Ja, Gott hat so viel Wunderbares getan und die Haltung ist, Gott will es, ich will es ihm jetzt vergelten. Und ich weiß, ich habe da irgendwie drüber nachgedacht, wie es war. Wir waren mal, Claudia und ich, an so einer Veranstaltung, da ging es darum, junge Leute fürs Evangelium in die Welt zu senden. Es war eine Aussendungsveranstaltung. Auf der ganzen Welt hat man das Evangelium gepredigt. 500 junge Leute sind auf die ganze Welt hinausgereist. Das war wunderbar, das hat toll ausgesehen. Die waren alle motiviert. Jawohl, wir werden jetzt für Gott was tun. Ich bringe das deswegen, weil das oft unsere Vorstellung ist, das will Gott von uns. Wir sind gerettet und er möchte jetzt, dass wir für ihn was tun. Und jetzt kommt der Punkt. Die Bibel zeigt, dass das nicht, ich sage nicht, dass das jetzt schlecht ist oder falsch ist, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel Gottes ist, uns zur Reife zu bringen. Das Ziel Gottes ist, uns, das Ziel des Vaters ist es, uns unter das Haupt des Sohnes zu bringen. Ich kann so viel tun und am Ende muss ich feststellen, ich mache es aus mir heraus. Ich bin so eifrig fürs Evangelium, aber ich bin eigentlich mehr eifrig für mich und weniger für den Herrn. Dieser Prozess unter das Haupt zu bringen, ist ein Prozess, der dauert unser ganzes Leben lang. Hey Jesus. Der Herr arbeitet heute daran, uns immer mehr unter sein Haupt sein zu bringen. Mit dem Ziel, dadurch auch die Gemeinde zu bauen. Wir sind heute in der Zeit, wo der Herr die Gemeinde baut. Und da braucht er unsere Mitarbeiter. In 18 heißt Kolosser 1, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist eigentlich schon wirklich, da brauchst du, ja, du brauchst die Bibel, du brauchst Gemeinschaft, damit du siehst, der Herr muss in allem der Erste sein. Nicht wir, nicht unsere guten Motive, nicht irgendjemand, der Herr muss der Erste sein. Wer ist in der Gemeinde der Erste? Nur der Herr kann der Erste sein. Wer ist in deinem Christenleben der Erste? Der Herr muss der Erste sein. Nicht irgendein Lehrer, nicht irgendeine Lehre, nicht irgendein Werk, nicht eine Aktion, sondern der Herr muss der Erste sein. Es beginnt mit ihm. Er muss der Anfang sein und er muss das Ende sein. Und das brauchen wir, so ein Bewusstsein brauche ich immer wieder. Herr, bist du am Anfang auch dabei? Weißt du, wenn wir hinausgehen, wir wollen wieder einen Büchertisch dieses Jahr machen. Ich glaube, wir haben noch keine Termine, gell?
Eben wird Zeit.
Aber es wird Zeit. Aber wenn wir das machen, der Herr muss der Erste sein.
Amen.
Weißt du, wenn wir nur hinausgehen, weil wir jetzt gerade Claudi haben, naja, oder ein schlechtes Gewissen, wir waren jetzt schon lange nicht mehr, das ist auch nicht der allein ausreichend. Der Herr muss dabei sein. Der Herr muss als das Haupt regieren. Er muss sagen, okay, macht's, ich bin mit euch. Ja, als Abraham so viele Dinge gemacht hat, wie jetzt den Ismael, Gott war nicht dabei. Gott war auch da als Haupt, aber er war nicht in dem Moment in dieser Entscheidung sein Haupt. Wer hier entschieden hat, war die Sarah. Und er gleich mit, aber nicht Gott. Ja. Das heißt, und es kam dann gleich zu Problemen. Es war nicht schlecht. Es war immerhin Versuch wert. Sie haben ja auch was rausgebracht. Aber es war nicht in der Linie Gottes. Es war nicht mit Gott, war nicht dabei. Er hat es zugelassen und es hat ihm auch gedient, dem Abraham. Und es dient uns auch zur Warnung. Und wir tun auch viele Dinge, die eigentlich nicht immer passen. Aber am Ende nutzt sie Gott aus. Benutzt sie Gott, um uns damit was zu zeigen. Am Ende haben wir doch einen Gewinn gemacht. Aber es ist nicht das, was Gott eigentlich will. Gott will sein Reich. In Matthäus sagt er ja, trachte zuerst nach seinem Reich und alles andere wird er hinzufügen. Gott möchte sein Reich aufrichten. Und sein Reich heute hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun. Wo will er denn regieren? Ja, draußen auf der Straße? Irgendwo im Rathaus? Der Herr kann heute nur regieren in der Gemeinde. Sie ist sein Leib. Und deswegen ist es für den Herrn so wichtig, dass wir dieses Haupt kennenlernen und dass wir auch unter ihm als das Haupt kommen. Ja, der Herr will so viel machen. Damit gehen wir jetzt in 1,28 im Kolosserbrief, sagt er, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen in voller Reife darstellen in Christus. Der Herr will uns zur vollen Reife bringen. Selbst das Hauptsein ist noch nicht das Ziel. Du denkst, ich bin unter dem Haupt, das ist das Ziel, das ist nur nötig. Ohne das Hauptsein kommt er nicht ans Ziel. Selbst die Gemeinde ist noch nicht das Ziel. Er möchte uns alle zur Reife bringen. Der Vater möchte reife Söhne. Und wenn wir alle zur Reife gekommen sind, dann ist auch alles andere zur Reife gelangt. Weil wenn wir reif sind, ist auch die Gemeinde reif. Heute arbeitet der Herr an der Gemeinde und wir stehen mittendrin. Wir sind aufgefordert, mitzuarbeiten. Und jetzt möchte ich noch in Epheser 4 gehen, da haben wir letztes Mal schon drüber gelesen. Dort beschreibt der Herr und beschreibt das Wort uns, wie die Gemeinde gebaut wird, was so nötig ist. Das Hauptsein ist die Grundlage, wie schon gesagt, die Gemeinde hat ein Haupt. Aber dieses Haupt, der Herr, gibt, damit die Gemeinde praktisch gebaut wird, gibt er Unterstützung. Er gibt Dinge, damit die Gemeinde gebaut werden kann. Und das wird uns gezeigt ab Vers 11. Da heißt es, und er hat einige Apostel gegeben. Einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Und jetzt ist auch wieder so wichtig, dass wir immer wieder von der Religion uns lösen. Es steht hier, er hat gegeben. Er hat gegeben. Nicht der Mensch hat gegeben, sondern er hat gegeben. Wenn der Herr gibt, einen Apostel, dann hat der Herr ihm gegeben. Ein Apostel muss vom Herrn kommen. Ein Prophet muss vom Herrn kommen. Ein Evangelist, wenn du so willst, in diesem Bild, muss vom Herrn kommen. Was ist, wenn der Apostel nicht vom Herrn kommt? Was ist dann? Gibt es auch Apostel, die nicht vom Herrn kommen? Gibt es einige, die Bibel spricht von falschen Aposteln, gell? Von falschen Hirten und Lehrern. Zum einen muss wieder der Herr der Anfänger sein, das ist das eine. Aber das andere ist, diese Apostel und Hirten, sie müssen unter dem Hauptsein vom Herrn auch ihr Amt ausüben. Ich habe auch mir die Frage gestellt, wissen wir immer, wer der Apostel ist? Wissen wir immer, wer der Apostel ist? Ich glaube nicht. Als der Herr seine Jünger ausgesendet hat, er hat keinen von ihnen, aber ich habe zumindest nicht gelesen, ein Schild hier angebracht. Wenn du die Mormonen siehst, die haben immer so ein Schild, Elder so und so. Aber als der Herr in Lukas die Jünger aussendet, da heißt es dann, er sandte die 12 Jünger aus. Und dadurch wurden sie zu Apostel, weil das Wort heißt ja gesendet. Aber ich glaube nicht, dass jeder ein Schild hatte. Jesus hat mich ausgesendet. Das heißt, die ihnen begegnet sind, die wussten nicht zwangsläufig, dass der Herr sie als Apostel eingesetzt hat. Es waren halt Menschen,
die er auch Apostel nannte.
Der Herr hat sie auch so genannt. Genau. Und dann gibt es anschließend noch 70, die er ausstellt und aussendet. Das gibt es noch ganze Stall. Was ich zeigen will, ist, ob jemand Apostel ist oder nicht, entscheidet zuerst der Herr. Der Herr weiß, wer Apostel ist. Weißt du, ich war schon in Brüderrunden, da heißt dann, oh, der ist doch der Apostel. Wer sagt es denn, ob einer Apostel ist oder nicht, soll doch bitte der Herr entscheiden. Und der Herr setzt Apostel ein und der Herr setzt dann Apostel ab. Es ist wichtig, dass wir nicht auf die Apostel schauen, sondern auf den Herrn. Auf den, der sie einsetzt. Es ist wichtig, dass wir nicht auf den Hirten oder auf den Lehrer schauen. Er heißt ja hier, er hat Lehrer gegeben. Ja. Nicht der Lehrer ist der Punkt, sondern ist es der Herr, der durch ihn spricht. Die Gemeinde braucht Hirten, Lehrer, Apostel, sie braucht Diener. Sonst kann die Gemeinde nicht gebaut werden. Ja, also wenn wir uns nicht hingeben, die Gemeinde baut sich nicht selbst auf. Ja, diese Verse hier, wenn man sie weiterliest, dann heißt es, zum einen, warum gibt er sie in Vers 14? Damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen. Das Ziel aller dieser Personen ist, zu festigen, zur Reife zu bringen. Weißt du, wenn meine Kinder, ich habe oder wir haben einige Euros ausgegeben für Musik. Und ich habe immer feststellen müssen, die Musiklehrer sind gar nicht interessiert, dass die Schüler reif werden. Die müssen nur Jahr für Jahr kommen. Du kannst Jahrhunderte lang zum Musiklehrer gehen, das stört die gar nicht. Weil Hauptsache, du kommst und bezahlst immer dein Geld. Also, eine Tochter war die Hanna. Die Hanna war so toll, die kam immer und erzählt, mein Gitarrelehrer, wir haben uns über das unterhalten, über die Falklandkrise, über Bio-Kartoffeln oder sonst was. Gitarre hat sie nicht gespielt, aber sie haben sich beschäftigt. Und wir haben jeden Monat bezahlt. Weißt, ein Lehrer muss so Reife bringen, Mina, Ina. Ja? Das Ziel ist, so Reife bringen, nicht bloß die Leute beschäftigen. Wenn du Kinder hast, du willst doch, dass sie zur Reife kommen. Dann sitzen die zwei Jungs neben dir und sagen dir langsam, wo es lang geht. Dann sagst du, jetzt habe ich mein Ziel in der Richtung erreicht. Sie blicken es langsam. Der Herr hat gegeben, damit wir zur Reife kommen. Der Herr hat gegeben, damit die Gemeinde gebaut wird. Der Herr hat gegeben, damit es aufwärts geht. Nicht, dass die, die es geben, am Schluss im Zentrum stehen. Ja, das Zentrum ist nicht der, der gibt, sondern die, wo empfangen. Und die sollen zur Reife kommen. Das ist Gottes Ziel, ja. Er will uns voranbringen, er will die Gemeinde bauen. Gott, der Vater, hat Christus als das Haupt gegeben, damit die Gemeinde aufgebaut werden kann. Wie können wir aufgebaut werden, wenn wir eine Diener als unser Haupt haben? Dann sind wir nämlich jeder von uns sein eigenes Haupt. Und das kennen wir zu Genüge. Und das Wort, die 10 Gebote, ihr kennt sie alle, da sagt es, du sollst keinen Gott haben neben mir. Keinen anderen Gott. Und jetzt bezogen auf das, es gibt, darf kein anderes Haupt geben. Weißt du, immer wenn sich irgendwas auftut, das das Haupt Christi ersetzen will, dann müssen wir dagegen aufstehen. Dann müssen wir dagegen aufstehen, dann müssen wir sagen, tut mir leid, du bist nicht das Haupt. Weißt du, ich habe das, wenn man jetzt ein paar Jahre hinter sich hat, im Nachhinein ist man immer klüger, meistens. Wenn ich überlege, als ich gläubig wurde und dann bin ich in die Gemeinde, nach Stuttgart, immer wieder zur Konferenz. Und dann saßen wir vor so einem Fernseher und da saß einer und hat uns was auf Englisch erklärt und ich habe es nicht verstanden, aber es hat zum Glück jemand übersetzt. Und ich fand immer, der ist doch richtig schön eingebildet. Aber eigentlich habe ich mir nicht traut, weil ich halt ein Schwächling bin und nicht eine Trau. Eigentlich hätte ich aufstehen müssen und sagen, liebe Geschwister, ich bin hier ganz neu, aber warum gucken wir eigentlich in so einen Kasten rein? Haben wir nicht die Bibel? Haben wir nicht den Herrn? Warum müssen wir uns von so einem eingebildeten Pinsel was zu sagen? Weil der war eingebildet. Aber die anderen haben das nicht erkannt, weil sie so schon gewohnt waren. Es ist manchmal gut, wenn wir junge Leute haben, aber ich finde es immer gut, weil die sind auch kritischer. Die sagen, manchmal stimmt es wirklich. Manchmal ärgert es mich, dass ich nicht immer eine Frage stelle und sage, das weiß ich alles, ich kenne mich aus. Und wir haben ein Recht dazu und wir müssen das tun. Wir müssen immer wieder die Frage stellen, sind wir unter dem Haupt? Ist Christus das Haupt in der Gemeinde? Oder ist es die Lehre? Ist es ein Mensch? Ist es die Tradition? Wir machen es halt so, wie man schon immer gemacht hat. Es kann auch ein Haupt sein, die Tradition. Das musst du so machen. Und wenn du machst nicht, dann ist es nicht richtig. Gell? Wir brauchen Errettung. Und die Errettung ist das Hauptsein Christi. Und da, unter ihn müssen wir kommen. Ja, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich habe noch ein Bild. Man muss ja ein Bild bringen. Also ich bin Fan von Bildern. Ich kann nicht so gut malen, deswegen erzähle ich Geschichten. Die Bibel gibt uns nämlich wunderbare Bilder von zwei Personen, die beide so ein Bild sind auf Christus als das Haupt. Der eine heißt Saul. Kennt ihr den Saul? Saul kennst du? Ich lese mal, oder du darfst lesen, Thomas, komm. Du findest, darf die anderen Verse lesen. 1. Samuel, Kapitel 10, 21 bis 24. Also, wir wissen es wahrscheinlich die meisten, irgendwann mal tut Gott, tut das Volk Israel was machen, was gar nicht gut ist. Sie begehren einen König. Sie wollen eigentlich ein Haupt haben anstelle von Gott. Gott ist eigentlich ihr Haupt. Er regiert sie. Und sie sagen, wir wollen auch einen König. Und Gott ist auch nicht glücklich darüber. Aber er gibt ihnen trotzdem diese Könige, um ihnen auch wieder was zu zeigen. Er zeigt ihnen nämlich einmal, wie der Herr ist im Bild und einmal, wie der Feind ist im Bild. Wie der alte Mensch, was der alte Mensch hervorbringt, wenn er regiert, und einmal, was der neue Mensch hervorbringt, wenn er regiert. Im Bild. Lies mal bitte vor.
Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten. Da wurde der Stamm Benjamin durch Los getroffen. Und er ließ den Stamm Benjamin aus seinen Sippen herantreten. Da wurde die Sippe Matri getroffen. Da wurde Saul, der Sohn des Kisch, getroffen. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden.
Wie war er? 24.
Und sie befragten noch einmal den Herrn: Ist der Mann schon hierher gekommen? Aber der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er einen Kopf größer als alles Volk. Und Samuel sagte zu dem ganzen Volk: Habt ihr gesehen, wen der Herr erwählt hat? Denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie riefen: Es lebe der König.
Ja, also was du hier siehst, gell, das ist einfach einer, der stellt uns. Der gibt was her. Er ist zwar ein Feigling, das ist jetzt nicht so gut, ja. Der wird sich ja weiter herausstellen, dass das wirklich nicht gut ist. Aber er sieht gut aus, ja. Er ist größer als die anderen, er stellt was dar. Das ist genau das, was, weißt du, da kommt unsere Seele ins Schwingen. Das Volk, ja, juhu, ein Kopf größer, das ist der König.
Selbst Samuel war begeistert.
Samuel war auch begeistert, weil das war schön, ja.
Keiner ist ihm gleich.
Keiner ist ihm gleich. Und jetzt, Thomas, darfst du noch 15 lesen, 22 und 24. Oh. Auch 1. Samuel. Kapitel 15, 22 bis 24.
Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Saul sagte zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme.
Das finde ich ja beeindruckend. Zum einen, er fürchtete das Volk. Wie ich gesagt habe, er begann schon als Feigling und er ging als Feigling weiter. Aber wir sehen, deine Entwicklung wird nachher ganz schlimm. Anstatt zu gehorchen, widersteht er Gott. Das ist der alte Mensch. Und wenn der alte Mensch regiert, hat immer damit zu tun, mit Angst, mit schön aussehen, und du gehst den Weg nicht gerade. Er hätte einen Weg gehen sollen, aber er ging ihn nicht gerade. Er war nicht korrekt, gell? Er war nicht treu. Und vor so einem Haupt müssen wir uns immer fürchten. Vor uns selber. Und wenn so etwas in der Gemeinde hochkommt, da müssen wir uns echt fürchten. Und jetzt schauen wir mal den David an. Als positives Bild auf den Herrn, durch Kapitel 16, Vers 11.
Und Samuel fragte Esai: Sind das die jungen Leute alle? Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Esai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hergekommen ist.
Bei Saul heißt es, als er das erste Mal erwähnt wurde, er war auf der Suche nach einem Esel, meine ich, der abgehauen ist. Und bei David heißt es, er war bei den Schafen. Ja. Er war der Jüngste, ein kleiner, unbedeutender. Und die erste Erwähnung ist, er ist bei den Schafen. Er weidete die Schafe. Er war nicht nur dabei, genau, und hat sie gestreichelt, sondern er hat sich um sie gekümmert. Gell. David ist ein wunderbares Bild. Er weidet die Schafe. Er kümmert sich um die Schafe. Ja. Und dann noch zwei Sachen, die sie ihm beschreiben, 28 und 32, Kapitel 17.
Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um den Kampf zuzusehen.
Du siehst, er gilt jetzt nicht so viel bei seinem Bruder. Also der Bruder sieht ihn eher als einer an, der hier noch kommt und dumm schwätzen will, ja, und quasi sein Vergnügen hat, während sie kämpfen müssen. Also er ist nicht, da ist kein Jauchzen wie bei Saul, als der David hier erscheint, und jetzt aber 32.
Und David sagte zu Saul, niemand lasse zu seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesen Philister kämpfen.
Und noch was? Geht's noch weiter?
32
ist vielleicht noch genau. Also was ist der Unterschied zwischen dem Saul und dem David? Und David, es kommt ja dann später auch raus, wo er mit dem König, also mit dem Saul redet. Er fürchtet sich nicht vor diesen. Er hat keine Furcht vor diesen Riesen, weil er schaut auf Gott. Er fürchtet sich nicht, sein Gesicht zu verlieren, weil er schaut auf Gott. Er sucht nicht seine Ehre, weil er schaut auf Gott. Und das ist eigentlich etwas, was jemand, der im Leib dient, muss solche Eigenschaften haben. Er muss Gott fürchten, aber nicht den Menschen. Er muss für die Wahrheit stehen und nicht auf die Situation schauen. Gell, als der Goliath da rauskam, du siehst den Goliath, was hat das Volk gesehen? Sie haben einen riesigen Mann gesehen. Was hat David gesehen? Einen Unbeschnittenen. Was muss ich mir vorstellen? Die eine sagen, wow, was für ein Riese. Und der andere sagt, das ist doch nur ein Unbeschnittener. Das ist nur ein Unbeschnittener. Da steht das Heer Gottes und da stehen ein paar Unbeschnittene. Die Sicht, die Ausrichtung, das Herz muss passen. Und dann kann der Herr benutzen. Dann kann der Herr benutzen, sei es als Glied der Darreichung. Wie es hier im Epheserbrief dann sagt, gell? Es geht ja um die Darreichung. Glieder, die versorgen. Glieder, die geben, damit die Gemeinde, der Leib aufgebaut wird. Und das ist mir wichtig heute Morgen. Aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen sage ich das auch ein bisschen. Ein Diener ist nichts. Ein Apostel ist nichts. Nur vor dem Herrn ist schon was, aber nicht vor den Menschen. In dem letzten Vers, den ich noch zitiere, steht in Lukas 17, 7 bis 10. Lukas 17, 7 bis 10, da heißt es, wer von euch aber, der einen Sklaven hat, welcher pflügt oder Schafe weidet, sagt zu ihm, wenn er hereinkommt vom Felde, komm gleich her und leg dich zu Tische. Das erwartet man gerne, gell? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite zu, was ich zu Abend essen soll, gürte dich und diene mir, bis ich esse und trinke, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er dem Sklaven, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So sagt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Weißt du, wenn der Herr jemand einsetzt, er ist schuldig, seinen Dienst zu tun. Und was ich daraus gelernt habe, was ich zumindest ich persönlich nicht darin üben will, wenn der Herr jemand einsetzt, von mir kriegt er keine Ehre. Ich möchte ihn nicht verderben. Wenn jemand einsetzt, von mir kriegt er keinen Honig um den Mund, sondern von mir kriegt er höchstens Kritik, wenn er daneben ist. Weil das bringt ihm mehr voran. Was halt auch nicht heißt, dass ich jetzt nur kritisiere, keine Sorge. Ich will nur sagen, der Herr sagt seinen Diensten klar. Diese Haltung brauchen wir. Wir brauchen diese Haltung. Wenn wir dienen, weißt du, wie oft habe ich selber schon gehört und sage es vielleicht auch selber, was habe ich denn davon? Manchmal denkt man doch, was haben wir davor, oder? Man wünscht sich schon manchmal mehr Anerkennung, mehr Lob, mehr Schulterklopfe. Und wenn ihr jetzt alle nachher kommt zu mir und sagt, ach Hilfe, das war so gut, weiter so, dann bin ich gleich 10 cm groß, größer. Aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist, wir sind unsere Sklaven.
Amen. Oh,